mal früher im ZDF so eine Sendung, die hieß Menschenländer-Abenteuer, die habe ich gefressen. Und
ich muss sagen, es hat sich wirklich viel getan.
Ja, jetzt bist du diversitätssensibel.
Und da habe ich gedacht, so, nee, wir sind aber hier keine Marketingabteilung.
Also so einen richtigen roten Faden habe ich nicht. Vielfalt ist das Markenzeichen Gottes.
Das 11. Gebot, ein Podcast über Glauben, Nicht-Glauben und alles, was dazwischen liegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das 11. Gebot. Ich bin Linus und spreche heute mit
Sabine und ich bin aus Köln und ich arbeite beim Caritasverband in Bonn.
Hallo Sabine, schön, dass du da bist. Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen und auch nicht hören können, anders als sonst sind wir über ein Videokonferenztool miteinander verbunden. Das heißt, ausnahmsweise liegen vor dir keine drei Kärtchen. Stattdessen sind diese drei Kärtchen im Chat zu finden und du darfst jetzt die zwei Schlagzeilen aus dem Internet bzw. das Bild nacheinander beschreiben, vorlesen und ein bisschen Kontext und Meinung dazu abgeben.
Okay, ich starte mit dem Bild. Das ist ein Bild auf der Internetseite vom Diözesan-Caritas-Verband in Köln, caritasnet.de. Da sieht man mich, wie ich mich aus einer Drehung von hinten nach vorne bewege. Und der Hintergrund ist relativ bunt. Man sieht Jugendliche mit selbstgebauten Skateboards und im Hintergrund ein paar Menschen mit lustigen Hüten von einer Veranstaltung. Und das Ganze ist mit zwei Hashtags ganz modern garniert. Auf dem einen steht Hashtag Miteinander, Füreinander und auf dem anderen Hashtag steht Gemeinsam gegen Hass.
Und wie ist dieses Bild entstanden?
Das ist tatsächlich eine offizielle Fotogalerie von unserer Kampagne. Ich arbeite für die Kampagne Vielfalt viel Wert. Und das ist eine Kampagne, die an 9 Caritas-Standorten im Bistum Köln läuft. Und das, wie der Name schon sagt, möchten wir Vielfalt als etwas Selbstverständliches darstellen und wir möchten Menschen die Angst nehmen vor Vielfalt und das machen wir mit Kunst- und Kulturaktionen, aber auch mit demokratiefördernden Projekten und daher kommen die Hashtags und das waren meine und andere Standorte haben andere Hashtags gewählt, die ihre Arbeit beschreiben.
Alles klar, du darfst gerne den nächsten Text vorlesen.
Die Bewohnerinnen eines Hauses können das Café im Treppenhaus buchen. Wir kümmern uns darum, dass alle NachbarInnen eingeladen werden und kommen am ausgewählten Tag mit Kaffee und Kuchen und allem, was benötigt wird. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ein Zitat von der Seite von caritasbonn.de. Und das ist der Inhalt eines Projektes, das ich mal gemacht habe. Ich habe das mal in Berlin gesehen. Das hieß Café auf halber Treppe, wo auch Menschen aus einem Wohnhaus miteinander ins Gespräch gebracht wurden. Und zwar anmoderiert durch zwei, die das eben initiiert haben. Und ich fand die Idee gut. Und wir haben in einem Stadtteil in Bonn auch große Hochhäuser, wo die Leute relativ anonym nebeneinander leben, wo viel Fluktuation ist. Und eine Kollegin und ich sind dann halt tatsächlich in dieses Haus gegangen und haben die NachbarInnen eingeladen, für eine Woche später am Sonntag ins Treppenhaus unten zu kommen und mit Kaffee und Kuchen ihre Nachbarn kennenzulernen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht.
Wunderbar, es fehlt nur noch ein letzter Text.
Die Vorstellung, als Sozialarbeiterin tätig zu sein, fand sie als Schülerin schrecklich und entschied sich für ein Studium der Ethnologie, Afrikanistik und Soziologie. Heute macht Sabine Kern soziale Arbeit, ohne eine Sozialarbeiterin zu sein. Die Quelle ist das Domradio. Da habe ich mal ein Interview gegeben. Und es ist tatsächlich so, dass alle meine Lehrer und Lehrerinnen gesagt haben, ach Sabine, du wirst bestimmt Sozialarbeiterin. Und ich habe immer da gesessen und gedacht, so, boah, nee, auf gar keinen Fall. Menschen, was habe ich mit denen zu tun? Nee, ich mache irgendwas anderes. Habe ich dann ja auch gemacht und bin dann über Umwege jetzt trotzdem wieder dann irgendwann nach einigen Jahren. Ich war mal in der freien Wirtschaft tätig am Ende bin ich jetzt doch in der sozialen Arbeit gelandet und das ist gar nicht so schlimm, wie ich früher immer dachte.
Aber wie leistet man denn dann soziale Arbeit, ohne Sozialarbeiterin zu sein?
Naja, indem man Projektmitarbeiterin wird. Also ich habe ja dann auch diverse Fortbildungen gemacht. Ich habe eine Fortbildung als interkulturelle Trainerin und Multiplikatorin für Anti-Bias-Arbeit. Mich hat immer schon das Thema der sozialen Ungleichheit interessiert, Ungerechtigkeiten, Antidiskriminierungsarbeit. Das habe ich eigentlich immer ehrenamtlich gemacht und ja, irgendwann ist es dann doch zu meinem Beruf geworden.
In diesem Zitat, als ich das gelesen habe, ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil das so dargestellt wird, als wäre dieses Sozialarbeit so was ganz Schlimmes, was ganz Unbeliebtes. Aber ich habe mir tatsächlich als allererstes gedacht, so Afrikanistik, Ethnologie und Soziologie sind ja jetzt auch nicht die allerbeliebtesten Studiengänge. So, woher kommt dieses Interesse?
Ja, ich habe, ach, keine Ahnung, das war schon immer da. Ich habe mich immer schon für, ja, fremde Kulturen interessiert. Ich wollte immer irgendwie Abenteurerin, Entdeckerin werden, wollte immer irgendwie, es gab mal früher im ZDF so eine Sendung, die hieß Menschenländer-Abenteuer, die habe ich gefressen. Also dieses Unbekannte, dieses Ausbrechen, andere Kulturen, andere Lebensweisen kennenlernen, das war immer so meins. Und dann habe ich gedacht, ach super, studiere ich das doch, dann kann ich rumreisen und kriege dafür auch noch Geld. Habe dann aber festgestellt, dass so, ja, die Forschungsarbeit nicht so unbedingt das ist, was ich machen will. Und ja, habe dann auch irgendwann gedacht, naja gut, der Fokus so auf das Fremde, auf das Trennende, das ist es gar nicht, was mich interessiert, sondern eigentlich interessieren mich eben die vielfältigen Lebensweisen der Menschen. Also ich finde es spannend, wie Menschen ihr Leben gestalten, welche Ideen die haben, welche Prioritäten die setzen, auch welche Meinungen die haben. Das ist auch manchmal nicht immer leicht auszuhalten. Und wenn wir aber miteinander leben wollen, müssen wir uns ja arrangieren. Und dafür muss man die ja kennenlernen und wissen, was den Menschen wichtig ist. Und deswegen, ja, hast du recht, ist es irgendwie auch was Soziales, aber ich habe es halt jetzt hier näher an uns herangeholt und versuche halt mit, also Vielfalt meint auch gar nicht irgendwie nur Menschen aus anderen kulturellen Hintergründen, sondern es gibt ja auch die gesellschaftliche Vielfalt. Ne? Wir haben ja auch Arme und Reiche, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Beeinträchtigungen, alte Menschen, junge Menschen. Das ist ja die Vielfalt, mit der wir hier auch umgehen müssen.
Und dann bist du mit genau diesen Wünschen und Vorstellungen ja am Ende bei der Caritas gelandet. War das reiner Zufall oder wie ist es zustande gekommen?
Ja, ich habe irgendwann habe ich mal gesessen und habe mir mal meinen Lebenslauf angeguckt und habe gedacht, also so einen richtigen roten Faden habe ich nicht. Und das stimmt aber gar nicht, weil ich ja damals schon gedacht habe, sei ja, ne, es geht irgendwie um das Miteinanderleben, um wie wollen wir leben, um Kennenlernen anderer Lebensmodelle. So habe ich ja angefangen. Dann habe ich eine Weile in der Marktforschung gearbeitet. Das lag aber daran, weil ich meinen Studentenjob da hatte und dann habe ich das erstmal weitergemacht. Da hätte ich dann auch Karriere machen können, aber das war mir dann tatsächlich zu kapitalistisch. Habe dann die Weiterbildung als interkulturelle Trainerin gemacht, aber wie gesagt, da war mir der Fokus zu sehr auf das Trennende. Wie sind die anderen und wie können wir mit denen umgehen? Das war es eben nicht. Und dann bin ich über eine Bildungsstiftung, wo ich gendergerechten Unterricht gefördert habe. Also wie kriegen wir Mädchen für die technisch-mathematischen Berufe begeistert? Ich weiß gar nicht mehr wie. Den Weg in die Caritas gefunden. Erst hier in den Diözesan-Caritas-Verband in Köln, wo nämlich diese Stelle mit, wir suchen jemanden, der irgendwas mit Vielfalt macht. Also es war anders ausgeschrieben, aber tatsächlich ging es darum. Ich glaube, in meinem Bewerbungsgespräch war, also wir haben jetzt unsere Dienste interkulturell geöffnet, ne, aber irgendwie merken wir jetzt, wir müssen ja auch an die Gesamtgesellschaft ran und wir müssen jetzt irgendwas mit Vielfalt machen. Und das war dann halt so eine Projektinnovationsstelle, mit der, also ich habe tatsächlich angefangen, die Vielfalt viel Wert-Kampagne mitzuentwickeln und bin dann Jahre später tatsächlich in den Standort Bonn gerutscht und ja, bearbeite jetzt halt in Bonn die Vielfalt der Caritas und der Stadtgesellschaft.
Und dann vielleicht gleich ganz direkt mal die Erklärung, was ist das Projekt Vielfalt, viel Wert? Was macht ihr da?
Ja, haben halt 9 Standorte in Köln an unterschiedlichen Standorten, haben wir unterschiedliche Prioritäten. Wir gucken einfach, was für Gegebenheiten sind da, was für Interessen sind auch von den Projektmitarbeitenden da. Also ich, wie gesagt, interessiere mich sehr für Antidiskriminierungsarbeit. Das heißt, ich lege auch einen Fokus auf Workshops, wo es um Vorurteile, um Macht und Diskriminierung geht, um auch Jugendlichen schon mal die Zusammenhänge herzustellen. Aber auch Erwachsenenbildung mache ich da. Andererseits arbeite ich da auch politisch. Andere haben andere Schwerpunkte. Die machen den Fokus mehr auf künstlerische Teilhabe, eben dass Menschen aus benachteiligten oder also Stadtteilen Zugang zu Workshops haben, zu Kunstaktionen, die sie sich sonst nicht leisten können. Andere wiederum machen was zum Thema Alt und Jung. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Es geht immer darum, dass wir ja, Gemeinsamkeiten suchen, indem wir irgendwas gemeinsam machen und neue Leute kennenlernen, vielleicht auch Freundschaften entstehen lassen, das Miteinander fördern und ja, und die Leute auch ein bisschen empowern, ihre Rechte wahrzunehmen.
Hast du in deiner Zeit, in deiner Arbeit, in der du dieses Projekt machst, schon irgendwelche positiven Effekte wahrnehmen können?
Ja, das ist ja immer schwierig zu sehen, ne? Weil ich ja in all den Jahren nicht immer die gleichen Teilnehmenden habe, die ich dann begleite und sagen kann, so, ja, jetzt bist du diversitätssensibel und jetzt machst du was. Aber natürlich kriegt man immer irgendwie ein Feedback. Also wenn wir, ich habe mal eine Nähstube gemacht, wo syrische geflüchtete Frauen teilgenommen haben und eine von den Syrerinnen war dann die Anleiterin. Die hat mittlerweile eine Stelle bei uns im Verband. Also die hat sich quasi dann, die hat immer weitere ja, Projekte angenommen, erst ehrenamtlich, danach haben wir sie bezahlt und so ist sie da reingewachsen. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, aber ich denke, ich glaube schon, dass das Effekte macht. Wenn Menschen, die wenig Zugang zu Kunst und Kultur haben, weil ihnen das Geld fehlt, weil sie sich nicht zutrauen und von uns gestärkt werden, die kommen dann auch immer wieder und machen mit und die fühlen sich wohl bei uns und ich glaube, dass das auch Auswirkungen auf andere Bereiche in ihrem Leben hat.
Als ich im Vornherein mir das Projekt so angeschaut habe und im Internet durchgelesen habe, das ist tatsächlich ganz spannend, weil ich hatte so das Gefühl, dieses Projekt Vielfalt, viel Wert ist so ein bisschen wie, man hat eine Gemeinde oder man hat sein Stadtteil und man versucht da so ein bisschen den Zusammenhalt zu stärken. Aber jetzt, wenn du so erzählst, finde ich, geht es ja auch viel um so ganz große und grundsätzliche Themen. Wie können wir diverser sein? Wie können wir zum Beispiel gendersensibel sprechen? Deswegen formuliere ich die Frage mal um und sag, was ist denn so der Unterschied zwischen so normalen Vereinsprojekten oder Gemeinschaftstreffen in irgendeiner Gemeinde und eurem Projekt?
Ich weiß gar nicht, ob es da so großartig viele Unterschiede gibt. Ich denke, jeder, der dieses Ansinnen hat, irgendwie, ne, Leute zusammenzubringen und sie zu stärken, der macht ja Vielfaltarbeit. Ja, also ich, keine Ahnung, ich glaube, der Unterschied liegt vielleicht daran, dass ich auch versuche, Menschen zu erreichen, die dieser Vielfalt gegenüber nicht so offen sind. Wir machen uns ja nicht nur Freunde damit, ja. Also, aber diese Vielfalt in der Gesellschaft, die kulturelle Vielfalt, die ist ja auch real, ne? Und egal, wie man das findet, wir müssen ja zusammenleben und wir müssen damit umgehen können. Und ich liebe Vielfalt. Ich finde, ne, Menschen mit unterschiedlichen Ansichten bereichern. Ja, und da gucke ich halt auch immer, dass man an öffentliche Orte geht und das eben nicht nur bei uns im Heimeligen Caritasverband macht, sondern dass wir auch mal auf Marktplätzen stehen mit Aktionen, wo dann auch Leute kommen, die dem Ganzen kritisch gegenüberstehen und mit denen wir uns dann auch austauschen müssen.
Wie gehst du dann mit solchen Leuten um?
Man versucht natürlich, oder ich versuche immer so sachlich wie möglich zu sein. Also wenn jemand jetzt offen, Es passiert, es ganz selten passiert, offen rechtsradikal ist oder sehr populistisch, dann breche ich das Gespräch auch irgendwann ab. Aber wenn jemand einfach sagt, er hat Angst vor Fremden oder er sagt, das ist irgendwie nicht normal, wie einer ist, dann, wenn jemand irgendwie homosexuell ist oder sowas, dann konter ich dagegen und sage halt irgendwie meine Meinung oder unsere Haltung dazu. Wir haben ja eine Haltung auch von unserem Netzwerk aus, von unserem Vielfalt-Netzwerk. Wir haben ein Roll-Up, darauf steht, Vielfalt ist das Markenzeichen Gottes. Und mit dem Roll-Up sind wir auch schon an einigen Stellen ordentlich angeeckt, weil das auch nicht jeder so findet.
Aber es ist ja trotzdem, die Caritas ist eine katholische Organisation, die sich jetzt für Vielfalt, für viel Wert einsetzt, was ja doch an vielen Stellen in der Kirche als solche Institution noch problematisch ist. Also ja. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich da an, du hast schon ein paar angesprochen, arm, reich und sowas funktioniert wahrscheinlich noch in der Kirche, aber geschiedene Atheistinnen, Homosexuelle, Transidente, wie geht ihr mit diesem Konflikt um?
Also ich habe, ich glaube, 2012 bei der Caritas angefangen, also erst beim Diözesan-Caritas-Verband, seit 2017 bin ich beim Caritas-Verband in Bonn. Und ich muss sagen, es hat sich wirklich viel getan. Natürlich kann man jetzt böse behaupten, auch die Caritas hat Fachkräftemangel. Sie muss sich einfach anderen Zielgruppen gegenüber öffnen, wenn sie weiter gute Fachkräfte haben will. Aber auch da tut sich was. Und ich weiß, am Anfang wurden wir immer so belächelt. Da waren wir auch alle immer noch jünger. Und dann wurde immer gesagt, ach, die Vielfalt, das ist so die Basteltruppe. Ne? Die macht so nach außen ein bisschen Shishi für die Gesamtgesellschaft. Und da habe ich gedacht, so, nee, wir sind aber hier keine Marketingabteilung, die irgendwie die Caritas bunt anmalt, sondern wir haben ja eine Haltung und wir gehen mit dieser Haltung nach draußen und wir haben das Feedback der Vorstände davon. Ja, das muss man ja dann haben, wenn man nach draußen geht und sagen, hey, nee, Vielfalt ist jede Vielfalt und nicht nur arm-reich, sondern eben auch religiöse Vielfalt oder Hautfarben, sexuelle Identität, das spielt alles mit. Wir machen da, wir schließen nichts aus. Und mittlerweile, muss ich sagen, hat sich da sehr viel geändert und auch die einzelnen Caritas-Verbände sind offener geworden. Wir haben seit diesem Jahr auch eine Broschüre zum Thema Wir sind Vielfalt, wo halt auch drin steht, dass Menschen, die keine katholische oder evangelischen Religion angehören, bei uns Mitarbeiter können, dass die sexuelle Orientierung egal ist, ob man den Job bekommt oder nicht und dass auch geschiedene Menschen eingestellt werden.
Gab es so einen Punkt, an dem du gemerkt hast, jetzt ändert sich das oder war das so eine stetige, langsame Veränderung?
Ach, das ist auch immer so ein Auf und Ab. Es ist ja auch nicht jeder Verband gleich. Also es ist, ja, ich wohne in Köln, ich arbeite in Bonn. Das sind ja doch schon irgendwie große Städte, wenn man dann woanders guckt, in so Ortscaritas-Verbände, die ländlich gelegen sind. Da ist die Revolution noch weit weg. Aber man muss halt stetig arbeiten, auch mit diesem, als ich jetzt gesagt habe, so, wir machen einen Gendersprach-Workshop, kam dann auch so dieses, oh Gott, dieses Gendern muss das sein. Und nicht, dass dann die Sprachpolizei kommt, das hört man auch immer noch. Also wir haben auch noch lange nicht alle Mitarbeitenden erreicht. Aber das will ich ja auch gar nicht. Wie gesagt, jeder hat ja auch ein Recht auf seine Meinung. Und wie gesagt, wir müssen gucken, wie wir alle zusammen damit leben und umgehen können miteinander.
Also wie läuft das dann ab, wenn jetzt zum Beispiel ihr von dem Projekt sagt, ihr findet es toll, wenn zum Beispiel genderneutral gesprochen wird oder geschrieben wird und dann stehen auf der anderen Seite Leute, die sagen, sie wollen das nicht. Was passiert denn dann?
Ja, also wir sind ja ein großer Verband und mein Plan ist jetzt, diese Workshops zu machen, um dann halt zu schauen, ob es Leute gibt, die Lust auf eine Arbeitsgruppe haben und dann erarbeiten wir etwas und dann geht das an die Geschäftsführung und wenn die Geschäftsführung sagt, okay, das ist gut, wir haben jetzt meinetwegen Sprachleitfaden, wenn der sagt, es ist verbindlich, dann ist es verbindlich. Wenn der sagt, nee, will ich nicht, dann will ich nicht. Dann kann man nur gucken, dass man einzelne Mitarbeitenden wieder erreicht, die sagen, ach, finden wir aber ganz gut, machen wir trotzdem. Ich bin halt nicht Chef, ich kann nur Anregungen geben.
Und wie ist so das Feedback von außen, von anderen katholischen oder auch allgemein anderen Organisationen, anderen Projekten? Wie gehen die damit um?
Ja, man ist ja, wie du schon auch mehrmals betont hast, wir sind ja ein katholischer Träger, ein katholischer Arbeitgeber und anfangs war es wirklich schwierig, KooperationspartnerInnen zu gewinnen, die, also ich kann jetzt nur von mir, aber ich weiß es auch von ein paar anderen KollegInnen aus anderen Städten, die uns ernst genommen haben als Partner. Wenn wir gesagt haben, so hallo, wir stehen jetzt hier für Vielfalt, dann haben die gesagt, so nee, ihr seid katholisch, ihr steht nicht für Vielfalt. Und da musste man viel Überzeugungsarbeit leisten und auch viel, da erstmal Vertrauen aufbauen, dass sie halt gesagt haben, ah, okay, ne, es ist eben nicht nur eine Marketingmasche und die sagen jetzt aber, ja gut, ne, mit armen Stadtteilen arbeiten wir zusammen, aber wenn es dann um das Thema gleichgeschlechtliche sexuelle Orientierung geht, dann sind wir leider raus. Also wir haben jetzt 2 Caritas-Verbände gehabt, die jetzt dieses Jahr beim CSD teilnehmen durften, nach langen Diskussionen mit dem Vorstand. Und sowas schafft dann natürlich auch bei externen KooperationspartnerInnen Vertrauen.
Du arbeitest ja damit quasi an der Quelle. Du bist in so einer kirchlichen Organisation drin. Kannst du erklären oder verstehst du, warum sich die Kirche dann mit Anerkennung von Vielfalt, abseits von jetzt mal Projekten wie eurem, noch so schwer tut?
Das sind ja auch nicht alle so, ne? Aber viele halten an dem Alten fest, die wollen sich nicht für was Neues öffnen, die haben vielleicht auch Angst und deswegen ja, wehren die sich so. Und viele andere Menschen, die jünger sind, die offener sind, die einfach vielleicht auch ebenso sagen, hey, ne? Vielfalt ist ein Markenzeichen Gottes, haben zu wenig Stimme, haben zu wenig Macht in diesen kirchlichen Strukturen und deswegen ändert sich da so wenig und so langsam erst die Haltung.
Aber ich nehme mal an, dass wahrscheinlich auch abseits der katholischen Kirche sich Menschen gegen Vielfalt stellen.
Of course.
Kannst du da, was sind da so die Gründe meistens, warum Menschen vielfältigen Lebensformen gegenüber kritisch eingestellt sind?
Ja, auch das ist, glaube ich, die Angst vor Identitätsverlust, die Angst vor, es ist ja häufig bei sehr, sehr populistisch oder rechtsorientierten Menschen, ne, die sagen, das hier ist unsere Heimat, jetzt kommen die Fremden, die machen unsere Kultur kaputt und ich glaube, es ist immer die Angst, dass jemandem etwas weggenommen wird und wir müssen eigentlich diese Überzeugungsarbeit machen, dass Menschen, die hier hinkommen oder die eine andere Orientierung, eine andere Haltung haben, den anderen ja nichts wegnehmen wollen und dass es eigentlich zum Leben dazugehört, dass Veränderungen gibt und keine Ahnung, oft sind es halt auch Strukturen, ne? Dann fühlen die sich benachteiligt, weil sie nicht den Job haben können, den sie haben wollen. Da sind auch die Gründe ganz unterschiedlich, je nachdem, wen man fragt, wo man hinguckt und wenn man dann mal mit den Leuten spricht, irgendwie manche Sachen kann man entkräften, andere sind wirklich tiefe Ängste vor Identitätsverlust, da kann man, also kann ich dann auch nichts machen.
Wie würdest du dir denn wünschen, dass das Ganze dann in der Gesellschaft in 5, 10, 15 Jahren aussieht?
Ja, dass man über bestimmte Sachen vielleicht gar nicht mehr reden muss, ja, dass eine Hautfarbe einfach total egal ist oder dass ein religiöser Hintergrund, ja, nicht mehr Thema ist, ja, dass es einfach egal ist, ob eine Verkäuferin beim Kaufhof ein Kopftuch anhat oder nicht. Das ist ja gerade immer noch so, fühle ich mich nicht wohl, ich möchte gerne lieber von der bedient werden oder die stelle ich nicht ein. Wer weiß, was das ist. Also, dass die Menschen einfach merken, irgendwie das ja, alle Menschen gleichwertig sind und dass wir trotzdem jeder für sich anders ist. Jeder ist ja in sich vielfältig. Es ist ja nicht nur die Muslima mit Kopftuch oder eine Person mit einer anderen Hautfarbe oder jemand, der geflüchtet ist oder sowas, sondern wir haben ja alle ganz viele Identitätsmerkmale in uns drin und dass einfach ein Bewusstsein dafür ist, dass Menschen vielleicht auch noch andere Kompetenzen haben, als nur geflüchtet zu sein zum Beispiel.
Zum Schluss des Gesprächs darfst du jetzt ein sogenanntes 11. Gebot formulieren. Das klingt ganz Starr bedeutet aber eigentlich einfach nur, dass du einen Impuls, eine Idee, meinetwegen auch ein Zitat, irgendein Satz, der dich bewegt, der dich beschäftigt, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben darfst.
Ja, vielleicht knüpfe ich nochmal daran an, was ich gerade gesagt habe, ne? Also jeder Mensch ist anders, aber alle Menschen sind gleichwertig und haben die gleichen Rechte. Und ich finde, wir sollten die Strukturen ändern, damit wir echte Chancengleichheit für alle bekommen, damit jeder Mensch wirklich die Chance auf ein gutes Leben hat, das er haben will, unabhängig von Herkunft, von Alter, von sexueller Orientierung, von Hautfarbe, von Einkommen und so weiter. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen nach Love, Peace und Happiness, aber ich glaube wirklich, wenn die Strukturen anders sind, dann fällt es den Menschen auch einfacher, ja, was abzugeben oder was zuzulassen, Vielfalt zuzulassen. Wir können vielleicht besser zusammenleben und solidarischer sein.
Liebe Sabine, vielen lieben Dank für das schöne und interessante Gespräch und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Das war das 11. Gebot, ein Podcast von fabriservice.de unter der Redaktion von Ronja Goy. Wenn ihr mehr über uns als Team und unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram @11thesgebot oder schreibt uns bei Kritik und Fragen oder Anregungen eine Mail an podcast@fabriservice.de. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.